Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Fakt ab. Heute im Studio
Julian Estlen, hallo.
Und Ineas Roch, der Kardinal des Kommutativgesetzes.
Ich habe heute auch was mit K. Ich bin heute die Käsekönigin.
Du hast Käse mitgebracht?
Ich habe Käse mitgebracht und wir werden die Geschichte des Kefirs umschreiben, sage ich dir.
Ah, cool. Ich habe E-Autos mitgebracht. Es geht darum, wie viele Unfälle baut man, wenn man plötzlich ein E-Auto fährt und nicht mehr den alten Verbrenner.
Da gibt es einen Unterschied? Okay, ich bin interessiert. Aber was mich auch interessiert ist, wir haben ganz viel Post bekommen von euch. Wir müssen erstmal kurz unser Postfach leeren, weil hier Charlotte und du, ihr hattet ja aufgerufen wegen Merch-Ideen.
Genau.
Und da ist einiges, was
reingeflattert. Mal gesagt, wir brauchen mal was. Wir brauchen mal cooles Merchandise. Mhm. Vielen Dank für die vielen Ideen. Sehr cool.
Ich habe ja mal Buttons gemacht, eine Limited Edition, ich glaube 5 Stück oder so. Ist auch schon eine ganze Weile her. Aber lasst uns mal eure Ideen kurz durchgehen. Veit schlägt vor, dass wir Brillen designen, Nerdbrillen. Wir als BrillenträgerInnen des Podcasts finden das natürlich super. Ich habe mir auch gerade eine neue gekauft. Gute Idee, könnte ein bisschen kostspielig werden, though. Matti sagt Taschenrechner.
Wieso Brillen? Hat er was dazu gesagt?
Nerdbrillen, ja, weil Nerds halt so nerdige Brillen tragen.
Ach so.
Und wir so
ach,
ein bisschen
einfach
nerdy sind in Ias.
Ja,
okay. Ja. Matti schlägt einen Taschenrechner vor.
Auch gut.
Ich finde, der sollte aber immer falsche Ergebnisse bringen.
Die große Frage ist, ist es Texas oder ist es Sharp oder Casio?
Meinst du jetzt von den Herstellern?
Zum Beispiel, ja.
Ah, okay.
Also viele, viele, die einen Taschenrechner im Studium gebraucht haben, kennen das vielleicht, dass man in der Schule die eine Firma hatte.
Stimmt.
Und dann im Studium die andere. Ja. Und die Reihenfolge, in der man tippt, ist ja unterschiedlich. Und das macht einen ja total weich im Kopf.
Oh.
Wenn du zum Beispiel den Sinus von 50 ausrechnen möchtest,
stimmt,
ob du erst 50 und dann Sinus tippst oder
ja,
erst Sinus und dann 50.
Stimmt, ich erinnere mich. Immer wenn ich den Taschenrechner meines Vaters, der Mathematik studiert hat, benutzen wollte, war ich komplett lost. Ja.
Hat man heute überhaupt noch Taschenrechner? Also die dezidierte Geräte, die nur rechnen?
Ich habe keine Ahnung. Du bist doch jeder Mathematiker.
Smartphones, ja. Mathe macht man ja mit dem Geist.
Ja, das ist eine geistige Tätigkeit, eine höhere
natürlich
Tätigkeit. Okay, weiter, hier. Wir wollen zu Konkretem kommen. Heiko schlägt vor Patches, die man Kindern auf die Hosenbänder nähen kann, auf Rucksäcke und auch auf Kutten. Und Heikos WhatsApp-Profilbild checkt auch aus. Er hat auf jeden Fall eine sehr schicke Metal-Kutte an. Sagt er bestimmt gar nicht uneigennützig. Aber so ein cooler Fucked-Up-Patch finde ich auch ganz. Ist eine gute Idee, geht ja in Richtung Buttons auch.
Auf jeden Fall. Button ohne Plastik.
Ja, und jetzt noch Mesut schlägt uns vor ein Kugelstoßpendel oder so ein Newton-Pendel. Also ne, Impulserhaltungssatz,
ah,
dies, das, Kugeln rechts, links, die klopfen so aneinander zu machen. Und er sagt, dadurch, dass Fakt ab mit Ausrufezeichen ja 7 Zeichen hat, könnten wir 7 Kugeln nehmen, aber jetzt müssen wir dann irgendwas Besonderes nehmen. Vielleicht nehmen wir dann Totenköpfe rein. Also ich finde die Idee sehr elaboriert und sehr geil.
Totenköpfe?
Oder Klopapierrollen. Also mit Klopapier kamen auch einige von euch an. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, diese Idee. Fridolin sagt, er bezieht es aber rein auf die Inhalte und nicht auf die Qualität des Produkts. Vielen Dank, ich bin jetzt wieder sehr beruhigt. Und hier, wer ist das?
Also da würde ich Veto sagen.
Findest du nicht gut?
Toilettenpapier mit unserem Logo drauf oder mit unseren Gesichtern?
Nee. Mit unseren Gesichtern? Oder wir
nehmen... Ich weiß nicht, klingt für mich irgendwie nicht so.
Weitere hier Vorschlag ist auch Astronauten-Toilettenrollenhalter. Vereint die zwei Faktabkernthemen Weltall und Ausscheidung perfekt. Vielleicht dann nicht die Klo, weißt du? Nicht die Klorolle
die ja
an sich,
präsent,
sondern der Halter.
Ne? Also wenn wir Werbung machen wollen, dann ist Toilettenpapier natürlich sehr, sehr gut.
Ey, ganz
weil
ehrlich.
Du sitzt da, hast nichts zu tun,
ja,
und liest dir ja durch, was da steht.
Ja. Eigentlich ist das eine sehr gute Idee mit dem Toilettenhalter. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die mit Toilettenpapierherstellern gut kooperieren können. Also wir sind da, wir wären die perfekten Kooperationspartner. Wir sind natürlich öffentlich-rechtlich, wir würden niemals Werbung machen, aber also da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Alternativ fände Theo aus Darmstadt auch so eine Fakt-Up-Kachel gut. Und zwar so eine, weißt du, es gibt doch diese Kacheln, die sich nur in nicht-periodische Muster legen lassen. Die Einstein-Kachel ist das und das ist jetzt so eine Vampir-Kachel. Vielleicht könnte man da eine mit Fakt ab bedrucken. Das ist aber schon extrem
mega
nerdy.
Ja, das ist super nerdy.
Ja.
Das ist auch, da wäre ich total dabei.
Mhm.
Also Einstein-Kacheln finde ich mega. Aber wenn man dran denkt, dass das ja nicht nur uns gefallen muss, mhm, sondern auch andere Menschen damit was anfangen,
ja,
können, wäre ich doch eher wieder beim Toilettenpapier. Auch
ja,
gerade oder beim Halter. So, wenn man denkt, ach, was schenke ich denn dem und dem zum Geburtstag?
Mhm.
Hat schon alles. Das ist doch was, was garantiert noch keiner hat.
Ja, ich fände es auch lustig, wenn einfach wir so Minifiguren von uns erzeugen lassen, wir dann immer allen Leuten, weißt du, die sitzen dann so auf dem Toilettenpapierhalter und wir gucken allen auf der Toilette. Nee. Wir nehmen das mal mit, vielen Dank
für eure Geschichte. Da raus aus meinem Kopf.
Und wir denken mal wieder drüber nach.
Wer auf ein Elektroauto umsteigt, baut danach plötzlich eher Unfälle. Das haben Forschende aus Irland und Spanien herausgefunden, indem sie Daten ausgewertet haben. Sie haben sich Versicherungsdaten angeguckt von Schadensfällen, verschuldete Schadensfälle, es ist bestimmt nicht der richtige Begriff aus der Versicherungsbranche, aber wo Leute sozusagen wirklich schuld waren. Mhm. Und sie haben sich Daten von Bordsensoren angeguckt. Sie haben 125 Millionen Fahrten ausgewertet in den Niederlanden. Und das beides zusammengeworfen hat ergeben, versicherte Personen mit Elektroautos, die bekommen mehr Schadensansprüche gestellt durch schuldhaftes Verhalten als Personen mit Verbrennerfahrzeugen.
Okay, liegt es jetzt daran, dass mehr Fahranfänger Elektroautos fahren? Oder, also ich denke sofort wieder, woher haben, was für Daten, was? Da kann in den Daten falsch sein.
Über die Gründe schweigen sie sich aus. Mhm. Das können sie aus den Daten nicht beantworten. Du meinst, es liegt an Fahranfängern?
Keine Ahnung, wer weiß. Also Elektroautos eher neu, vielleicht grundsätzlich gibt es dann eher jüngere Leute, die kaufen noch nicht so viel Fahrerfahrung, keine Ahnung. Oder gibt es eine Korrelation zwischen unachtsamen Fahrern und E-Autos? Also who knows, ne?
Ja. Ich habe ja gelesen, dass tatsächlich Fahranfänger in der Unfallstatistik auch Impact haben. Vielleicht fahren E-Autofahrerinnen seltene Auto an sich, weil sie umweltbewusster sind.
Oh ja.
Und sind deshalb weniger geübt.
Routine, ja.
Oder sie führen absichtlich mehr Unfälle herbei, weil sie zeigen wollen, dass Autofahren gefährlich ist. Sie sind eigentlich gegen Individualverkehr. Etwas weit hergeholt vielleicht.
Ja, vor allem, weil ja die Versicherung teurer wird, wenn viele E-Autos Unfälle haben. Das heißt, es wird unattraktiver wiederum E-Autos zu fahren, weil es zu teuer wird?
Ja. Vielleicht sind sie generell gegen Autofahren, meine ich. Oder sie sind überfordert mit so einem neuen Auto.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Die gucken bei so einem, ich weiß nicht, haben andere das auch, wie so ein Tesla, so einen riesen Bildschirm vorne, der praktisch so groß ist wie die halbe Windschutzscheibe. Mhm. Die gucken die ganze Zeit Fernsehen. Mhm. Kennst du noch Fernsehen?
Ich habe tatsächlich keinen zu Hause, aber es ist mir grundsätzlich bekannt, ja.
Also ich meine, sie gucken Bildschirm, ja. Das ist eine spannende Studie, weil so innen drin scheint es falsch zu sein. Aus den Daten sieht man, es gibt weniger E-Autos und sie fahren weniger Kilometer. Und eine in der Versicherungsbranche wohl sehr gängige Faustformel ist, je mehr du fährst, desto öfter kracht's. Mhm. Das heißt, wenn du eine hohe Fahrleistung hast, heißt das, glaube ich, dann musst du auch mehr Versicherungen bezahlen, als wenn du weniger fährst, ist ja klar. Aber hier ist es so, die E-Autos fahren weniger Kilometer, aber trotzdem machen sie mehr Unfälle.
Also eine Lose-Lose-Situation.
Ja. Und jetzt, okay, kann man sich vielleicht sagen, vielleicht liegt es am Fahrverhalten. Dafür haben sie sich ja diese 125 Millionen Fahrten angeguckt. Ja. Und dann stellen sie fest, wer ein E-Auto fährt, der macht weniger starke Beschleunigung, der bremst nicht so krass, der kachelt nicht durch die Kurve. Und er hat auch weniger Geschwindigkeitsverstöße.
Das ist ja eigentlich
gut. Und all das
ja.
Müsste zu selteneren Schäden führen. Trotzdem höhere Häufigkeit von Unfällen, die durch E-Fahrzeuge verursacht werden.
Und die lassen uns jetzt also komplett ratlos zurück.
Ja. Grund Toll. Unbekannt. Aber sie geben eine Schlussfolgerung mit. E-Fahrzeuge sind riskanter und haben wegen mehr Schäden und teurerer Reparaturen eine höhere finanzielle Belastung als Benzin- und Dieselautos.
Gesponsert von allen Benzin- und Dieselautoherstellern, die Studie?
Das dachte ich auch, von wegen so, das ist mir jetzt aber ein etwas komischer Schluss.
Ja.
Und habe geguckt und auf den ersten Blick, ich habe ja öfter hier schon mal Lobbystudien enttarnt.
Ja.
Dieses Mal war das Schicksal mir nicht gnädig. Ich habe keinen deutlichen Zusammenhang gefunden, da steht auch in dem Paper nichts drin. Also unten steht, nein, wir haben keine konkurrierenden Interessen. Mhm. Also dachte ich, schau mal, welche Uni das ist. Universität Barcelona und die University of Limerick in Ireland.
Irland, ja.
Also ich würde sagen, eine Studie.
Okay.
Keine Interessensarbeit. Hm. Ob die Forschenden von der Uni Limerick wohl gerne Limericks hören?
Ja.
Wahrscheinlich sind sie der Limericks schon überdrüssig. Trotzdem dachte ich mir, damit muss man leben, wenn man in Limerick lebt. Und deshalb habe ich aus der Studie
ein Limerick gemacht. Oh, nee, das ist toll.
Disclaimer vorneweg, ich weiß, was macht man nicht, wenn man auftritt, zu sagen, ach, eigentlich kann ich es ja gar nicht so gut, ich kann es wirklich nicht gut, es ist mein allererster Limerick im Leben und ich habe auch gerade nur 5 Minuten investiert. Der geht so. Die Reime sind wirklich nicht gut. Aber ein E-Autofahrer, der Klaus, der bremste zu spät vor dem Haus. Der Akku fing Feuer, der Schaden war teuer, jetzt reichen ihm Bus und Bahn aus.
Ich habe mal wieder Kulinarik des Altertums dabei und ich muss sagen, diese Forschung schreibt die Geschichte des Kefirs um. Es ist bewegend. Es geht um Käse also und ich freue mich natürlich auch mal wieder über Käse sprechen zu dürfen. Es geht um eine Forschung der Universität der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, publiziert im Fachmagazin Cell. Und die haben untersucht, was einige chinesische Mumien so vor 3500 Jahren so bei sich hatten. Die haben nämlich Kefirkäse als Grabbeigabe bekommen. Bisher gab es einen anderen Rekord für den ältesten Käse der Welt. Das war ein ägyptischer Bürgermeister. Ich glaube, das war irgendwie Schnittkäse, der 3200 Jahre alt war. Der aber übrigens.
Der Bürgermeister?
Der Schnittkäse und der Bürgermeister waren so 3200 Jahre alt. Aber dieser Schnittkäse hat den Kollegen im Jenseits da, glaube ich, eher Bauchweh gemacht, weil das war dieser Käse, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, der kontaminiert war und Brucellose ausgelöst hat. Aber anyways, zurück zu unserem Mumienkäse. Als ich das gelesen habe, habe ich kurz Brechreiz bekommen, habe dann aber trotzdem weitergelesen, weil also wenn ich um Mumien, also irgendwas mit Mensch und Käse, naja. Und zwar, Nias macht gerade einen sehr lustigen Gesichtsausdruck.
Wieso Brechreiz? Mumien, Käse, zwei sehr normale Gegenstände des Altertums, oder?
Ich möchte nicht weiter drüber reden. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt zuhört, ob ihr wisst, was gerade in meinem Kopf ist, aber... Ja, also, wir reden über die Mumien. In dem Tarim-Becken herrscht extreme Trockenheit, wo die gefunden wurden und deswegen in diesem Becken mumifizieren Leichname eben auf natürliche Weise und eben Kleidung und die Grabbeigaben sind relativ gut erhalten gewesen, obwohl es aus organischen Stoffen sind. Und dieser Käse war eben wie so eine Halskette um den Hals gehängt. Ich habe die Woche mein Kantonesisch aufgebessert, ich kann es mal versuchen, es ist das Gräberfeld von Chao Che, glaube ich. Diese Woche, weißt du, welchen anderen chinesischen Namen ich aussprechen musste?
Nee.
Zhexincha. Das ist dieser Komet, der gerade an uns vorbeifliegt. Hast du davon gehört?
Es ist bestimmt falsch. Denn das, was bei diesem Buchstaben ja nie dabei steht, ist ja die Tonhöhe.
Ja.
Und wohin sie sich entwickelt.
Ja.
Und Ich hab da schon Stunden mit verbracht, irgendwie einen Namen, der phonetisch einfach über die Lippen zu kriegen ist, richtig auszusprechen. Wir sagen, nein, am Ende nicht so fragend, am Ende eher konstant.
Es ist auf jeden Fall, wir haben dazu auch eine Mail, ganz kurzer Exkurs bekommen. Lukas, der hat gefragt, ob wir über diesen Kometen sprechen. Also es ist ein Komet, der fliegt jetzt gerade in unserem groben Sichtfeld vorbei. Das Problem ist aber, dass er gerade sehr nah an der Sonne ist und deswegen ganz schwer zu sehen ist. Aber wenn er es überlebt, dass er der Sonne relativ nah kommt, er ist nämlich auch teilweise gefroren, vielleicht zerbricht er auch einfach, dann wird es vielleicht nächste Woche Thema. Also wir behalten es für euch im Blick. Aber zurück zu unseren Mumien und zu unserem Bröckelkäfir. Das Zeug sieht aus wie so gelblicher, gebröckelter Feta, würde ich sagen. Andere haben es so ein bisschen als Popcorn-artig beschrieben, also so kleine Klümpchen. Und
weckt sehr unterschiedliche Assoziationen. Ich stelle mir gerade vor, ich gucke, ich sitze im Kino und mümmel dabei einen Becher Feta.
Nicht so geil. Auf Kuba wird irgendwie komischerweise gerne Käse mit Karamell gegessen. Entschuldigung, schon wieder ein Exkurs, aber das hat mich auch daran erinnert. Also, was haben die Forschenden jetzt gemacht und warum ist das Ganze jetzt so spannend und warum schreibt sie die Geschichte des Kefirs um? Die haben jetzt das erste Mal DNA aus diesem Käse extrahiert und deswegen wissen sie jetzt auch, aus welcher Milch der Käse war und welche Mikroben für die Fermentation benutzt wurden. Das ist im Grunde also Fermentationsforschung. Also wir wissen grundsätzlich, fermentieren, das machen wir schon sehr, sehr lange und sehr gerne, wir Menschen, mindestens 9000 Jahre. Aber wie genau die das gemacht haben und wo zuerst, das ist noch so ein bisschen unklar. Und jetzt können die Mumien uns das natürlich auch nicht sagen, wie sie den Käse gemacht haben, aber die Käsekette kann uns eben da schon was verraten. Und dieses Volk, das da gefunden wurde, das hat demnach seinen Käse sowohl aus Kuh- als auch Ziegenmilch gemacht. Und jetzt wird's aber crazy, weil diese ältesten Lactobacillus-Bakterien, die man jetzt in diesem Mumienkäse gefunden hat, die sind relativ eng mit der tibetanischen Lactobacillus-Variante verwandt. So, jetzt geht man aber grundsätzlich davon aus, dass eigentlich Kefir zunächst in Russland, also im Kaukasus, eher hergestellt wurde, historisch. Jetzt merken wir aber, diese Bakterien, die da in diesem uralten Gräbergrab verwendet wurden, die sind nicht so sehr mit der russischen verwandt, sondern eher mit so einer anderen, so mit der tibetanischen. Das legt nahe, dass die Geschichtsschreibung nicht stimmt, dass der Kefir seinen Ursprung nur oder überhaupt im Kaukasus hat, sondern dass er wahrscheinlich ein bisschen asiatischer geprägt ist. Und da hat jetzt die Wissenschaft mal wieder was Wichtiges gerade gerückt und das finde ich sehr toll.
Mhm.
Ich habe mir gedacht, also was ich ja wirklich sehr lustig fand, ist, dass die das so um den Hals hatten, weil ich sehe heute immer wieder mehr junge Menschen mit diesen Zuckerperlenketten rumlaufen.
Ah ja.
Und das ist, vielleicht war das so die Zuckerperlenkette des Altertums. Vielleicht geben wir auch eines Tages Zuckerperlenketten mit ins Grab, who knows? Also irgendwie sehe ich da so ein bisschen Parallelen.
Aufwendig zubereitete Lebensmittel waren ja früher, wo man noch nicht Globalisierung und Massenproduktion hatte, auch was Besonderes.
Ja.
Und ich habe mich, als ich vor Jahren mein Physikbuch geschrieben habe, Rubbel die Katz, gefragt, warum spritzt man bei der Formel 1 mit Champagner? Warum macht man das? Mhm. Und die Geschichte dahinter ist wahnsinnig, auch zu lang, als dass ich sie jetzt hier zusammenfassen könnte. Aber dort spielt auch in dieser Geschichte des spritzenden Champagners, spielt halt auch eine Kette aus Wurst, die Leuten um den Hals gehängt wurde, eine Rolle. Also offenbar ist das früher ein Zeichen von Wertschätzung gewesen. Ich hänge dir ein teures Lebensmittel um den Hals. Julia, ich möchte dir einen coolen Vogel vorstellen.
Mhm.
Den Graulaubenvogel.
Der Graulaubenvogel. Habe ich noch nie gehört.
Der heißt netterweise auch so, dass man weiß, dass es ein Vogel ist, praktisch. Mhm. Wohnt in Australien. Mhm. Und BiologInnen haben jetzt festgestellt, diese Vögel, die bauen Nester mit perfekter Akustik.
Oh, wow. Damit ihr
was
Gesang perfekt schallt, oder was?
Ja. Wow. Die bauen keine Nester, die bauen Konzerthallen.
Eine Elfi wird da gebaut. Wie teuer sind diese Konzerthallen, frage ich mich da.
Das machen sie nur, um Weibchen zu beeindrucken. Also die Männchen bauen das.
Ja.
Und der Vogel ist ohnehin auch schon interessant, jenseits der aktuellen Studie. Denn diese Männchen, die Männchen des Graulaubenvogels, die sind Meister im Werben. Denn offenbar sind die Weibchen sehr wählerisch.
Hm.
Also was macht der Kollege? Der sammelt Zeug aus dem Wald und baut daraus gewölbte Gänge aus Zweigen und Stroh. Also wenn du die Hände so aneinander hältst und so ein bisschen so oben öffnest, also so halbrund, ne, wie so eine gerade aufgehende Blüte.
Mhm.
Ja, genau so. Das baut er aus Zweigen und Stroh und das Ding heißt Laube. Ich vermute, daher hat er seinen Namen, deswegen heißt er Graulaubenvogel. Ich weiß
ist
es aber nicht,
das konnte
ich
nicht.
Er ist selber grau, ja.
Ah ja, guck mal, dann macht doch Sinn.
Ein grauer Vogel, der eine Laube baut, lass uns ihn doch Graulaubenvogel nennen.
Pragmatisch.
Und dieser Laubengang ist dann umgeben von kleinen Höfen und die verziert er mit Kieselsteinen, Schneckenhäuschen, Knochen, bunten Glasscherben, natürlich auch mit Plastik von Menschen.
Mhm.
Und das verbaute Schmuckmaterial in seinem Hof. Es ist gigantisch viel. Sie haben es gewogen, andere Studie jetzt, länger her. Das Zeug, was er da reinlegt, wiegt ungefähr 10 Kilo.
What?
Beim Einzelgewicht der Einzelteile von etwa 40 Gramm.
Oh, wie groß ist der Vogel nochmal? Ich stelle mir da jetzt eher so eine Pinguingröße vor.
Wie so ein Taschenbuch ungefähr.
Okay, beeindruckend.
Ja. Also er gibt sich echt Mühe.
Ja,
also auch dieser Laubengang ist schon krass, wenn du dir das so anguckst. Diese Fotos, sehr, sehr krasse Architektur.
Mhm.
Kurzer Exkurs, was mich immer wundert, ist, warum machen die Tiere das? Evolutionsbiologisch kann man sagen, klar, die Weibchen wollen den besten Partner, um gesunde und robuste Nachkommen zu haben. Deshalb sind sie wählerisch, das ist also sinnvoll. Aber dann die Reaktionen der Männchen fast überall. Die machen ja dann Balztanz und zeigen ihr buntes Gefieder und was auch, ne? Also die legen sich zwar ins Zeug, aber es ist doch alles nur Schein statt Sein. Mhm. Ne? Nur weil einer toll tanzen kann, heißt das nicht, dass es auch ein guter Ernährer ist für die Familie.
Das stimmt.
Ich glaube, Jobaussichten und Gehaltsniveau in der Tanzbranche sind nicht so gut wie Maschinenbau. So ist es also auch beim Graulaubenvogel. Im Wesentlichen sammelt er Schrott. Er legt dort eine ganze Menge Schrott hin und dann denkt das Weibchen sich, oh prima, den nehme ich. Egal. Also das, was jetzt auch noch nicht Bestandteil dieser Studie war, was er dann in diesem Hof macht. Und zwar ist es so, er ruft, jetzt geht die Show los. Mhm. Das Weibchen betritt diese Allee und guckt in den Hof, aber nur durch die Tür. Sie geht nicht rein, sie guckt nur rein. Das Männchen sitzt da drin und zischt sein Lied, nimmt Zeug vom Boden, Stöcke, Steine, Früchtchen, was auch immer da er so hat. Und er zeigt sie, er wedelt damit herum, er wirft sie durch die Gegend und dann macht er Modenschau. Er zeigt die rosa Federn auf seinem Hinterkopf und er reicht auch einen Snack. Er bemalt die Wände seines Tunnels mit Speichel und klebt Pflanzenreste da dran und die Weibchen knabbern während der Show an diesen Snacks.
Hat dann alles gedacht, dann, ne?
Ja, wenn es dann beeindruckt ist, tolle Show, dazu Popcorn und der Typ hinterm Schlüsselloch sieht auch gut aus, dann gibt es sofort Sex direkt auf dem Flur.
Okay, das ist wirklich ein sehr schönes Bild, was du da zeichnest.
Das alles wusste man bisher, also ich noch nicht, habe das jetzt erst diese Tage gelernt. Man hat das alles prima untersucht, diese Tanzshow mit dem Rumwerfen. Jetzt wurde neu untersucht, das Hörerlebnis. Also ein Laubenvogelexperte hat rein aus Neugier sich gefragt, hat denn die Form, wie der dieses Nest baut, irgendwas zu tun mit der Akustik? Und ich habe ja gerade schon das gespoilert, ja, hat es. Sie haben den Vogel einzeln aufgenommen und dann das, was er da veranstaltet, was er abgibt an Geräuschen, im Nest abgespielt und sie haben es draußen, wo das Weibchen den Kopf reinsteckt, aufgenommen. Mhm. Und dann haben sie nach und nach Teile der Dekoration und der Hütte entfernt und geguckt, wie verändert sich der Klang. Ergebnis: Männliche Laubenvögel haben ein Talent für Tontechnik. Und das ist alles so geformt, dass die Hütte den Gesang des Männchens perfekt verstärkt, da wo das Weibchen zur Tür reinguckt. Mhm.
Verrückt.
Ja. Auch die harten Schneckenhäuser, die da in den Hof gelegt hat, die reflektieren Schall und machen den Schall dann lauter. Mhm. Und die ganzen Dekorationen sorgen natürlich irgendwie für einen komplexeren Klang.
Okay. Also hätten wir gar nicht die Elfi bauen sollen, sondern uns eher so ein Laubengang-Konzerthaus, hm?
Vielleicht.
Mit viel Schrott drin.
Ja, aber das Problem ist, in die Elfi passen viele Leute rein und hier ist es, glaube ich, optimiert auf eine Zuhörerin, die zum Fenster reinguckt. Was man jetzt noch nicht weiß, ist, bringt das irgendwas? Haben die Vögel mit den tollsten Hütten auch die meisten Nachkommen? Mhm. Was ist jetzt mit Kollegen, die in Bauakustik jetzt eher eine 4 haben? Das weiß man nicht.
Okay, also es kann auch sein, dass Leute, die einen ganz schrubbeligen Klang erzeugen, dass die gar nicht unbedingt unerfolgreicher sind.
Das weiß man noch nicht, genau.
Okay.
Ich lerne gerne aus der Tierwelt. Ich schaue mir ab, was kann ich für mich mitnehmen, für meinen Alltag. Also zum Beispiel Haifischhaut oder so, Lotus-Effekt sind ja Sachen, die wir Menschen uns gerne abgucken von Tieren und von Pflanzen. Analogie bei Menschen wäre, ich fahre also mit dem Auto durch ein belebtes Kneipenviertel, Fenster runter, Musik voll aufgedreht, also habe auch für Akustik gesorgt, habe Boxen im Kofferraum, die Karre wummert. Ah, wenn dann eine Frau durchs Fenster reinguckt, mache ich ihr ein schönes Gesicht und zeige ein paar von meinen geilen Klamotten. Bis hierhin würde ich sagen, kein ganz untypisches menschliches Verhalten.
Ich wollte auch gerade sagen, erstaunliche Parallele, ja.
Wie kann man das jetzt noch verbessern? Vom Graulaubenvogel gelernt, vorher aufs Auto spucken und Essensreste festkleben. Und wenn die Frau dann genüsslich am Golf knabbert und ihr gefällt die Show, dann sofort auf der Straße zum Koitus übergehen.
Dieses Bild ist jetzt in meinem Kopf. Okay, Leute, danke nochmal für eure ganzen Zuschriften und eure Merch-Ideen. Wir denken da mal drüber nach, während wir an unserer vergammelten Pizza auf der Motorhaube knabbern oder ein bisschen unseren Popcorn-Käse vernaschen. Habt auf jeden Fall eine schöne Woche. Und also wenn dieser Komet überlebt, ne? Dann schaut ihn euch an. Das wird richtig cool. Dann sprechen wir auch nächste Woche drüber. Anyways, habt ein schönes Wochenende. Kommt gut in den Tag, in den Abend, in die Woche, wie auch immer. Tschüss.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Wirtschaft ist viel mehr als Banken, Börsen, Bilanzen.
Wirtschaft ist überall. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Genau da wird's nämlich spannend. Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf. Wir sind die Hosts vom neuen Plus Minus Podcast.
Jeden Mittwoch packen wir hier Wirtschaftsthemen an, die uns alle in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen. Hinter die großen Schlagzeilen.
Wie gefährlich ist 5G?
Warum ist eigentlich der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot?
Wie schafft es das chinesische Amazon Temu, so absurd billig zu sein?
Wir bauen dabei auf die geballte Recherche-Power von Plus Minus und unseren ARD-Wirtschaftsredaktionen. In Deutschland und in der ganzen Welt.
Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Der neue Plus Minus Podcast. Jeden Mittwoch.
Überall.